Ich freue mich, dass ihr das am letzten Sonntag so schön hattet, mit vollem Haus und mit vielen Ehrengästen und allem. Ich wäre gerne dabei gewesen, aber wie gesagt, das ging nicht. Ich hatte einen Dienst auf dem Segelschiff, Urlaub und Dienst zusammen, ist auch mal schön. Ich kann mir vorstellen, dass viele interessante Programmpunkte auch letzten Sonntag waren, die euer Herz erfreut haben. Und mich hat mein Herz erfreut, als ich heute Morgen den ersten Spruch gesehen habe. Jens, weiß ich, hast du den ausgesucht? Das, was ganz am Anfang stand mit dem Schatten? Der ist aus einem Video, aber ein wunderbares Bild. Kannst du das noch einmal reinholen? Ich war nämlich am Zweifeln, so ein ganz klein bisschen, ob das die richtige Predigt für heute ist. Und als ich den Spruch gelesen habe, da wusste ich, es ist die richtige. Und ich hoffe, wenn ich fertig bin, dass ihr das auch wisst. Es gab einmal in alter Zeit einen Gaukler, der durch die Welt zog und die Leute erfreute mit dem, was er getan hat. Mit seinen Tänzen und seinen Sprüngen und seinen Gaukeleien. Und so zog er von Ort zu Ort, um die Leute und die Menschen zu erfreuen. Nach vielen Jahren hatte er sein unstetes, rastloses Leben statt. Und er dachte über sein Leben nach und dachte, vielleicht wird es Zeit, in ein Kloster einzutreten. Gesagt, getan, er ist in dieses Kloster eingetreten, hat auch die Kutte bekommen, war da erstmal als Novize da. Aber er merkte sehr schnell, dass das Leben dieser Mönche ihm sehr fremd war. Er kam sich so minderwertig vor. Er hat den Mönchen zugeschaut, wie sie gebetet haben, und die konnten beten. Boah. Früh morgens um 4:30 ging's los mit dem ersten Gebet. Und immer wieder im Laufe des Tages versammelten sie sich. Und er stand da, wusste gar nicht recht, ja, was er von sich selbst halten sollte. Und er fragte sich, was tue ich hier? Ich weiß nicht zu beten. Ich weiß nicht, ob ich der Kutte hier überhaupt würdig bin, indem er mich gekleidet hat. Und eines Tages passierte es, sie beteten wieder alle zusammen und es kam diese, fast schon möchte ich sagen, Depression über ihn und er flüchtete in eine nahegelegene, kaum benutzte kleine Kapelle. Und dort zog er seine Kutte aus und darunter war noch sein Gauklergewand, das fröhlich war und das schimmerte in den Farben der Sonne. Und er fing an, ganz alleine für sich zu springen, sich zu überschlagen, Purzelbäume zu machen, zu tanzen. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, bis er kraftlos zur Erde sank. Während er so sprang, tönte von der Hauptkirche der Gesang der Mönche herbei und der Gesang der Mönche vermischte sich mit seinem Tanzen. Aber ein Mönch war ihm hinterhergeschlichen, der sah, dass er diesen Gebetskreis verlassen hatte und guckte durchs Fenster und sah ihn zu. Ein Tag später wurde dieser Gaukler zum Abt des Klosters gerufen. Oh, dachte er, das gibt bestimmt eine Strafe, weil ich die Gebetszeit verpasst habe. Nun denn, wenn das so ist, dann werde ich mich wieder auf den Weg machen, auf die Straße hinaus und dort weiter mein unstetes Leben führen. Und so fiel er gleich als er in den Raum reinkam, wo der Abt war, auf die Knie und er fiel vor dem Abt nieder und er sprach zu dem Abt, ich weiß, ich bin nicht würdig hier zu sein, meines Bleibens kann hier nicht länger sein. Da trat der Abt vor ihm hin, legte ihm die Hand auf die Schulter und sprach: Du hast mit deinem Tanzen Gott mit Leib und Seele und mit allem, was in dir ist, gerühmt. Uns möge Gott aber die Worte verzeihen, die über unsere Lippen gekommen sind, ohne dass wir sie so meinten. Ich darf, Jesus, zu dir kommen, wie ich bin. Der Bibeltext für heute Morgen ist aus Matthäus 3, Vers 17. Ihr kennt die Geschichte alle. Jesus, als er sich taufen hat lassen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herabsprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Kennen wir alle die Bibelstelle, oder? Das war, bevor Jesus seinen Dienst antrat. Hast du dich schon einmal gefragt, hat Gott an mir Wohlgefallen? Also nicht an mir, das muss ich mich selbst fragen. Hast du dich gefragt, hat Gott an dir Wohlgefallen? Wie würde deine Antwort heute Morgen lauten, würde ich dir die Frage stellen? Pia, hat Gott an dir Wohlgefallen? Siehst du, eine tolle Antwort. Stellen wir uns doch einmal die Frage. Als ich mir die Frage gestellt habe, kam ich eigentlich in mir ganz schön ins Rotieren. Ich kam mir vor wie dieser Gaukler, der irgendwo nichtswürdig. Bin ich wirklich das wert, dass du, der Schöpfer des Universums, an mir Wohlgefallen hat? In unserer Zeit wird Leistung so hoch bewertet. Wir müssen alle Leistung bringen. Und das zieht sich durch Familien, das zieht sich durch Gemeinden, das zieht sich in den Firmen und in den Schulen. Überall musst du Leistung bringen. Und viele von uns können das gar nicht mehr. Wenn ich an die Schulen denke, wusstet ihr, dass sich das Wissen dieser Welt alle 12 Jahre im Moment verdoppelt? Gut, und wie lange ist her, dass du zur Schule warst? 30 Jahre. Das, was du gelernt hast, es gibt mittlerweile doppelt, also 8-mal so viel Wissen, wie du noch gelernt hast. Das müssen jetzt unsere Schüler lernen. Enorm. Welche Leistung, die wir bringen müssen. Und wie oft werden wir nach Leistung beurteilt? Und wie oft haben wir auch andere nach ihrer Leistung beurteilt? Das Problem an der Sache mit der Leistung, die ja an sich gut ist, wenn wir etwas bewegen, so hat Gott uns ja geschaffen. Wir sollen uns die Erde untertan machen, war sein Befehl an uns. Und das geht nicht mit auf der faulen Haut liegen. Aber das Problem mit diesem Leistungsdenken in uns ist, dass wir unser Leistungsdenken so gerne dann auch auf Gott projizieren. Und wenn ich Leistung bringe, hat Gott wohl Wohlgefallen an mir? Und wenn nicht, so, schauen wir mal, ob er mich gnädig vielleicht annehmen wird, eventuell, na, gucken wir mal. Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin. Erfrischende Botschaft. Das Wohlgefallen Gottes bezieht sich nie auf das, was wir tun. Es bezieht sich immer auf uns als Person. Gehen wir doch nochmal zu dem Text zurück. Wann hat Gott diese Worte über Jesus ausgesprochen? Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe? Hat Jesus da schon irgendeinen Dienst gehabt? Nee, da war er Tischler, immer noch. Okay, ja, da gab es so 18 Jahre vorher mal so eine Begegnung im Tempel, da war er so ganz gut drauf, so als Teenager, und hat sich da Disput geleistet mit den Pharisäern, und da hat er ganz gut abgeschnitten, also da war schon ein bisschen Leistung da, aber ansonsten sein Dienst? Nee, das war vor seinem Dienst. Und obwohl er noch keine Leistung gebracht hatte für den Auftrag, den Gott für sein Leben vorgesehen hatte, sagt Gott zu ihm, du bist es. Hey, du bist mein geliebter Sohn und an dir hab ich Wohlgefallen. Ohne Leistung, kein Leistungsdenken. Wie kann das denn sein? Wie passt das denn in unser Denken hinein, dass Gott an uns Wohlgefallen hat? In Hebräer 10, in Vers 8 lesen wir, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir auch nicht, obwohl du sie doch nach dem Gesetz befohlen hast. Gott, der das Opfer im Alten Testament selbst befohlen hat, sagt uns hier durch sein Wort, ich habe da gar kein Interesse dran. Es geht um ganz was anderes. Viel Kummer, viel Leid haben wir uns selbst zuzuschreiben, weil wir falsch angenommen haben. Wir müssen etwas leisten, wir müssen vollkommener werden, um geliebt zu werden. Ich selbst habe das erlebt. Mein Schwiegervater ist aufgewachsen in einer Umgebung, wo nur Arbeit gezählt hat, nur Fleiß gezählt hat. Und als ich dann mit 18 Jahren seine Tochter geheiratet habe, hat er gesagt, der kann doch noch gar nicht fleißig sein. Und ich war nie gut genug für meinen Schwiegervater. Ich war nie gut genug. Ich hatte nie genug Leistung gebracht. Wie ist das mit dir? Hast du das Gefühl, dass du genug Leistung bringst, um von Gott angenommen zu werden? Machen wir doch mal so einen kleinen Schwenker. Gehen wir doch mal rein in die Geschichte von Maria und Martha. Kennen wir alle. Ja? So, jetzt stell dir aber einmal vor, du bist die Maria. Kannst du dir das vorstellen? Alles ist beschäftigt und du sitzt da und tust nichts. Horch mal rein, wie geht's dir dabei? Du hättest ein schlechtes Gewissen. Du, ich gebe dir die Hand, ich hätte es auch. Ich würde wahrscheinlich ganz schnell die Ärmeln hochkrempeln und sagen, wo steht's? Wo kann man helfen? Wer wäre da noch dabei, mitzuhelfen? Ja, so sind wir. Was sagt Jesus zu Maria? Das bessere Teil erwählt. Jetzt versetzen wir uns doch aber einmal ganz kurz in die Martha. Du, Jesus, wenn er zu Besuch kam, der war nicht frisch gebadet, frisch geduscht, gerade gegessen und dann kommt man zum Smalltalk vorbei. Nee, der hat gestunken, war durchgeschwitzt, hatte schmutzige Füße, der hatte Hunger und der hatte immer noch 12 dabei, die genauso waren wie er. Denn hast du Jesus gebucht, musstest du die anderen mitbuchen, die waren einfach dabei. Ja? Jetzt versetzt du dich mal rein, du bist die Martha und du siehst das Problem, das da ist und du siehst diesen Jesus, dem man dringend die Füße waschen müsste und essen sollte er auch kriegen und da sitzt jetzt seine Schwester und tut nichts. So ein Hals. So nice. Sind wir doch ehrlich mit uns, ja? Und das ist kein Wunder, dass die Martha sagt, sag mal, Jesus, willst du nicht mal der Bescheid sagen, die soll auch was tun? Weißt du, und Jesus, ich kann mir das so vorstellen, wie er den Arm so um Martha legt und sie so anguckt und sagt, Martha, Martha, Maria hat das viel bessere Teil erwählt. Leistung, wenn wir Leistung bringen, entdecken wir in uns ein Gefühl, dass wir geliebt werden, wegen unserer Leistung. Und es gibt kaum etwas Belastenderes als das Gefühl, nicht geliebt zu werden. Wir wollen alle geliebt werden. Das ist dieses Urgefühl, das wir brauchen, das in uns drinnen ist. Und deswegen versuchen wir, uns die Liebe auch durch Leistung zu erkaufen. Und der eine oder andere von uns hat übertrieben, ist ausgebrannt, kann nicht mehr, ist körperlich krank geworden oder ist seelisch krank geworden. Und wir glauben dann noch, wir haben was falsch gemacht. Und wir glauben, wir würden Gott und den Menschen nahestehen, wenn wir ihnen nur genug Gründe liefern, uns zu lieben. Das ist ein Vollkommenheitsanspruch in uns, den wir so eigentlich nie erfüllen werden können. Vielleicht kommt er wirklich von den Eltern, die uns ständig gedrängt haben. Vielleicht hast du eine 3 in der Schule nach Hause gebracht und dein Vater hat zu dir gesagt, eine 2 wäre aber besser gewesen. Also hast dich angestrengt wegen der 2. Ja? Oder. Oder vielleicht warst du ganz froh, als du das erste Mal dein Auto gewaschen hast, so mit 18 oder so. Und dann hat jemand gesagt, aber gesaugt ist es nicht. Und es gibt doch immer Gründe, weshalb man uns irgendetwas vorhält, was wir nicht getan haben, obwohl wir denken, wir haben es gut getan. Und dann gibt's auch die Zeiten, wo wir auch Lob kriegen für die Dinge, die wir gut getan haben. Und das Lob, merken wir, tut unserer Seele so gut. Also strecken wir uns wieder nach Lob aus. Und werden zur Martha. Jesus sagt uns heute, so wie Gott zu ihm gesagt hat, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Und das hat überhaupt nichts mit Leistung zu tun. Ich erinnere euch an das Gleichnis, das erzählt wurde von den Arbeitern im Weinberg. Da waren welche, die haben morgens früh angefangen, wie sich das gehört. Und die haben gearbeitet, auch als die Sonne ganz hoch am Himmel stand und sie geschwitzt haben wie sonst was. Und dann kamen welche dazu, so als die Schatten schon länger wurden und es etwas kühler war, und die haben noch eine Stunde gearbeitet. Ja, erst haben sich die Ersten gefreut, dass sie noch Unterstützung und Hilfe haben, aber als dann ans Auszahlen vom Lohn ging, da waren sie enttäuscht. Ja, hallo? Warum kriegt der denn denselben Lohn wie ich? Ich habe 10 Stunden gearbeitet und der hat nur 1 Stunde gearbeitet. Ist das gerecht? In unserem Streben nach Leistung verurteilen wir oft andere, die diese Leistung nicht bringen. Aber dieses Gleichnis endet so schön. Der Weingärtner sagt, bin ich nicht mit dir übereingekommen und deinen Lohn? Und hast du ihn nicht gekriegt? Nun gesteh mir doch zu, dass ich gnädig bin und den anderen auch seinen Lohn gebe. Gnade. Gnade ist der Punkt, der etwas umwandelt in unserem Denken. Gnade ist der Punkt, der uns zu Jesus kommen lässt, egal wie wir sind. In 5. Mose, Kapitel 7, sehen wir eine Aufzählung, was das Volk alles tun sollte und wo dann der Segen lag und alles. Und da gibt es einen ganz interessanten Vers. Das tat ich nicht etwa, euch den Segen ausschütten, weil ihr größer seid als andere Völker. Ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Nein, ich tat das einzig deshalb, weil ich euch liebte und das Versprechen halten wollte, das ich euren Vorfahren gab. Hat da jemand Leistung entdeckt in diesem Vers? Keine Leistung. Keine Leistung. Keine Leistung. Wie erlange ich denn nun Gottes Wohlgefallen? Das Erste, wie du Gottes Wohlgefallen erlangst, ist durch die Gotteskindschaft. Darf ich mal sehen, wer ist hier alles, der sagt, ich bin ein Kind Gottes? Ja, du hast schon Gottes Wohlgefallen. Hast deswegen Gottes Wohlgefallen. 1. Johannes im 3. Kapitel, im Vers 1, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich, Gottes Kinder. Das ist die Grundlage, die Gotteskindschaft, die er uns angeboten hat. Wo er gesagt hat, deswegen liebe ich dich, weil du mein Kind bist. Deswegen brauchst du keine Leistung bringen. Ich liebe dich einfach, weil du mein Kind bist. Ich habe in den letzten Jahren angefangen, meinen Kindern andere Geschenke zu Weihnachten zu machen. Ich habe auf materielle Geschenke verzichtet, obwohl die Geschenke haben mich dann auch Geld gekostet. Aber ich habe ihnen Dinge geschenkt, wo ich Zeit mit ihnen verbringen konnte. Ein schönes Essen, ein gemeinsamer Ausflug irgendwohin, weil ich gesagt habe, das ist mir wichtig, die Gegenwart mit euch. Genau das ist es, was so wichtig ist, was unser Vater im Himmel so an uns sucht, die Gegenwart. Vielleicht bist du nur ein Gaukler, der rumspringt und denkt, was ist das schon, weil er sein Leben lang nur rumgesprungen ist. Und Gott guckt auf dich und sagt, oh, wie schön, guck mal, er freut sich wieder über mich. Ich war 16 Jahre alt, da habe ich das mal erlebt. Wir hatten eine Gebetsgemeinschaft nach einem langen Tag, wo wir auf der Straße Straßenmission gemacht haben. Und irgendwann haben wir gesagt, 4 Leute noch, wir gehen beten. Und haben uns dann in einen leerstehenden Raum zurückgezogen, jeder in eine Ecke sich gesetzt und haben wir gebetet. Und nach 2 Stunden Gebet kam Gottes Geist so und wir haben angefangen zu hüpfen und zu tanzen und zu lachen. Und im Endeffekt haben wir dann bis morgens um 5 gehüpft und getanzt und gelacht. Und der Nachbar hat zum Fenster reingeschaut, wie dieser Mönch, der da in diese Kapelle reingeguckt hat. Und dann mussten wir am Vormittag zu unserem Chef, der diese Missionseinsatz geleitet hat, und der hat gesagt, was habt ihr denn gemacht? Ja, was haben wir gemacht? Der Nachbar hat sich beschwert, der hat gedacht, ihr habt Drogen genommen. Nee, wir hatten keine Drogen genommen, wir waren einfach in der Gegenwart Gottes. Dieses Erlebnis hat mich viele Jahre geprägt. Dieses Erlebnis hat mich geprägt, Gott wirklich in einer anderen Art zu suchen. Und ich habe in meinem Leben in dieser Zeit zwischen dem 16. und dem 20. Lebensjahr so viel Wunder erlebt, wie noch nie wieder. Wirkliche Wunder. Von körperlichen Heilungen bis Versorgung, bis alles, was man sich wirklich unter Wunder vorstellen kann. Und danach habe ich wieder angefangen, Leistung zu bringen. Ich bin stolz geworden auf meine Leistung. Was sagt uns die Bibel über Stolz? Gott muss uns widerstehen, wenn wir stolz sind. Aber wir sind doch so stolz, wenn wir Gott Leistung bringen können. Wenn wir sagen können, hey, das habe ich für dich getan. Wisst ihr, es geht nie um die Leistung. Gott mag es, wenn wir für ihn was tun, aber es geht immer um die Herzenseinstellung. Warum wir diese Leistung bringen? Bringen wir diese Leistung aus einem Gefühl der Liebe heraus? Bringen wir diese Leistung, weil wir wissen, auch wenn wir sie nicht bringen, sind wir trotzdem geliebt. Aber wir bringen sie, weil wir auch lieben. Oder bringen wir diese Leistung aus dem Gefühl, wenn ich sie nicht bringe, werde ich nicht geliebt? Das ist der Unterschied. Und das ist der zweite Punkt. Vertrauen. Wenn ich Gottes Kind geworden bin, ist der zweite Punkt, dass ich ihm vertrauen darf, dass er mich, auch wenn ich falle, auch wenn ich keine Leistung bringe, einfach annehme, wie ich bin. Unser Leben wird immer ein Leben mit Höhen und Tiefen sein. Immer ein Leben, wo wir mal auf dem Berg und mal im Tal sind. Ja? Wenn ich ihm vertraue, welche Auswirkungen wird das auf mein Leben haben? In diesem Vertrauen auf ihm bekomme ich selbst Identität. Ich bin nicht irgendwer, ich bin ein Kind Gottes und er hat Wohlgefallen an mir. Mein Cousin oder Neffe, diese zwei Dinge verwechsel ich immer, von meinem Onkel der Sohn, Neffe, ne? Ne, Cousin. Also mein Cousin hat mir mal berichtet, wie zu ihm zwei Zeugen Jehovas kamen. Und sie hatten einen Disput, wie das so ja oft ist. Weiß ich, wann ihr das letzte Mal Besuch hattet von diesen Leuten. Und einer der Jüngere von diesen beiden ist angefangen und hat in seinen Ausführungen über Gott auch wirklich blasphemische Worte gesagt und auch Gott klein gemacht und alles. Und mein Cousin hat dann angefangen und gesagt, stopp. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Hat er gesagt. Und er hat geguckt. Sagt er, ich weiß, wer ich bin. Und wenn Sie so weiterreden, dann gehe ich zu meinem Vater und werde ihm erzählen, was Sie über ihn alles reden. Und da sagt er, da ist der wie von der Tarantel gestochen, aufgesprungen und ist rausgelaufen. Der wusste, wer er ist. Er hat es auch zum Ausdruck gebracht. Ich bin Kind Gottes und mein Vater verunglimpft man nicht. Wenn du dieses Vertrauen hast, dass du nicht Leistung bringen musst, um geliebt zu werden, dann erfüllt es dich mit Frieden. Und wie oft ist unser Leben so unruhig? Wie oft krempeln wir die Ärmel hoch, wir müssen noch was tun, weil wir sonst nicht wissen, wie Gott über uns denkt. Oh, ich hätte die Zeit viel besser ausnützen können und ausnützen sollen und ach, das habe ich auch nicht getan und ach, was wird jetzt sein? Nein, dieser Friede, der fehlt dir. Aber wenn du dieses Vertrauen in Gott hast, der nimmt dich an. Gott hat Wohlgefallen an dir. Dann bist du ruhig, ganz ruhig. Dann kannst du was tun, aber du wirst nicht unruhig, wenn du es nicht tust. Das ist der Unterschied. Und es gibt dir Sicherheit. Du darfst plötzlich du selbst sein. Du musst nicht in eine Rolle schlüpfen. Du musst nicht Dinge tun, die du vielleicht gar nicht tun willst. Und es gibt dir Sicherheit, egal was andere über dich sagen, dass du weißt, ich bin aber ein Kind Gottes. Punkt. Und ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und ich bin ein sehr geliebtes Kind Gottes, an dem er nämlich Wohlgefallen hat.
Kannst du das heute Morgen annehmen, dass Gott an dir wohlgefallen hat?
Ja, sagst du, wenn Gott doch wohlgefallen hätte an mir, dann wäre es doch ganz anders. Dann hätte ich vielleicht weniger Leid oder sonst irgendetwas.
Du, das ist der Teufel, der sagt uns dann immer, das und das und das und das.
Fang ab heute an, dem Teufel zu sagen, ich weiß, dass ich noch unterwegs bin, aber mein Papa und ich, wir regeln das schon, wir arbeiten daran. Aber eins weiß ich auch wenn ich noch unterwegs bin, ich bin geliebt.
Gott hat Wohlgefallen an mir. Unterwegs dürfen wir alle sein. Du darfst unterwegs sein, ich darf unterwegs sein, fallen dürfen wir, Fehler dürfen wir machen. Aber eins sollten wir nicht dürfen, das sollten wir uns ab sofort verbieten. Wir sollten nicht mehr denken, dass Gott uns nicht liebt.
Beschließe doch heute einmal in deinem Inneren, nicht mehr zu denken, dass Gott dich nicht liebt. Also ab sofort wird nur noch gedacht, Gott hat Wohlgefallen an dir. Ich habe von Max Lucado, den mag ich, ist einer meiner Lieblingsschriftsteller, eine interessante Geschichte gelesen, die will ich euch vorlesen. Die Wemmings sind ein kleines Volk von Holzpuppen. Alle Holzpuppen wurden von dem Holzschnitzer Eli gemacht. Seine Werkstatt lag auf dem Hügel oberhalb des Städtchens. Jeder Wemming war anders. Einige hatten große Nasen, andere hatten große Augen. Einige waren groß, andere waren klein. Einige waren dick. Einige waren dünn, einige trugen Hüte, andere Mäntel. Aber alle waren von demselben Holzschnitzer gemacht worden und sie lebten in einem Städtchen. Den ganzen Tag, jeden Tag, taten die Wemminge das Gleiche. Sie steckten einander Aufkleber an. Jeder Wemming hatte eine Schachtel mit goldenen Sternen dabei und eine andere mit schwarzen Punkten. In der ganzen Stadt taten die Leute nichts anderes, als einander Sternchen oder Punkte anzustecken. Die Schönen, deren Holz ganz glatt war und deren Farben strahlten, bekamen immer Sternchen. Aber wenn das Holz rau war und die Farbe schon abblätterte, dann vergaben die Wemmings schwarze Punkte. Die, die tolle Dinge tun konnten, bekamen ebenfalls Sternchen. Einige konnten große Klötze über ihre Köpfe hochheben oder über hohe Kisten springen. Andere hatten schwierige Worte oder konnten schön singen. Und so bekamen sie Sternchen. Einige Wemmings hatten überall Sternchen. Immer wenn sie ein Sternchen bekamen, fühlten sie sich besonders gut. Dann wollten sie gleich wieder etwas Neues tun, um wieder neue Sternchen zu bekommen. Andere konnten nur sehr wenig tun. Sie bekamen Punkte. Punicello gehörte dazu. Er versuchte so hoch zu springen wie die anderen, aber er fiel immer hin. Und wenn er hinfiel, kamen die anderen dazu und gaben ihm Punkte. Manchmal verkratzte sein Holz, wenn er hinfiel, und dann bekam er noch mehr Punkte. Und wenn er versuchte zu erklären, warum er gefallen war, dann sagte er etwas so Dummes und die Wemmings gaben ihm dafür wieder Punkte. Nach einiger Zeit hatte er so viel Punkte, dass er gar nicht mehr nach draußen gehen wollte. Er hatte Angst, dass er irgendetwas Dummes machen würde, wie seinen Hut vergessen oder in eine Pfütze zu treten. Und dann würde er schon wieder Punkte bekommen. Er hatte schon so viele schwarze Punkte, dass die anderen kamen und ihm ganz ohne Grund noch mehr ansteckten. Er verdient die vielen Punkte, Da waren sich die anderen Holzpuppen einig. Er ist keine gute Holzpuppe.
Nach einiger Zeit glaubte Punicello, was die anderen sagten.
Ich bin ein schlechter Wemming, sagte er.
Wenn er nach draußen ging, blieb er bei den anderen Wemmings, die auch viele Punkte hatten. Er fühlte sich besser, wenn er mit diesen zusammen war.
Eines Tages traf er ein Wemming-Mädchen, das ganz anders war als die anderen. Sie hatte keine Sternchen und keine Punkte. Sie war einfach nur aus Holz. Ihr Name war Lucia. Es lag nicht daran, dass die anderen ihr keine Aufkleber anstecken wollten, aber die Aufkleber hielten einfach nicht. Einige Wemminge bewunderten Lucia, weil sie keine Punkte hatten, und sie liefen zu ihr hin, um ihr ein Sternchen anzustecken, aber das Sternchen fiel ab. Andere schauten auf sie herunter, weil sie keine Sternchen hatten und wollten ihr einen Punkt anstecken, aber auch die Punkte fielen ab.
So will ich auch sein, dachte Punicello. Ich will nicht, dass mir irgendjemand was ansteckt.
Also fragte er das Wemming-Mädchen ohne Aufkleber, wie sie das geschafft hatte.
Das ist ganz einfach, erwiderte Lucia. Ich besuche jeden Tag Eli.
Eli?
Ja, den Holzschnitzer. Ich sitze bei ihm in der Werkstatt.
Warum?
Ach, warum? Das findest du selbst heraus. Geh einfach auf den Hügel, er ist da.
Damit drehte sich das Wemming-Mädchen ohne Aufkleber um und hüpfte davon.
Ob er mich wohl sehen will? Fragte sich Punicello.
Lucia hörte nicht mehr. Punicello ging nach Hause. Er saß am Fenster und sah zu, wie die anderen draußen herumliefen und einander Sternchen oder Punkte ansteckten.
Das ist falsch, sagte er zu sich selbst.
Und er beschloss, Eli zu besuchen. Er ging den schmalen Weg den Hügel hinauf und betrat die große Werkstatt. Seine hölzernen Augen weiteten sich, als er sah, wie groß alles war. Der Hocker war so groß wie er. Er musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um auf den Arbeitstisch zu gucken. Der Hammer war so lang wie sein Arm.
Punicello schluckte.
Hier bleibe ich nicht.
Er drehte sich zur Tür um. Dann hörte er seinen Namen.
Punicello?
Die Stimme war tief und kräftig. Punicello blieb stehen.
Punicello, wie schön, dass du da bist. Komm her und lass dich anschauen.
Punicello drehte sich langsam um und blickte den bärtigen Handwerker an.
Du kennst meinen Namen? Fragte der kleine Wemmig.
Aber natürlich kenne ich ihn. Ich hab dich doch gemacht.
Eli bückte sich, hob ihn hoch und setzte ihn auf den Arbeitstisch.
»Hm«, sagte der Holzschnitzer nachdenklich, als er die schwarzen Punkte sah,
»es sieht so aus, als ob du schlechte Noten bekommen hast.«
»Ich wollte das nicht, ich hab alles versucht.«
»Du musst dich nicht vor mir verteidigen, Kleiner. Mir ist egal, was die anderen Wemmings denken.«
»Wirklich?«
»Ja, und dir sollte es auch egal sein. Wer sind sie denn, dass sie Sternchen oder Punkte vergeben? Sie sind Wemmings, genau wie du. Was sie denken, ist unwichtig, Punicello. Es ist nur wichtig, was ich denke, und ich denke, dass du einmalig bist.«
Punicello lachte. Ich einmalig? Warum? Ich kann nicht schnell laufen, ich kann nicht hochspringen, meine Farbe blättert ab. Warum bin ich so wichtig für dich?
Eli blickte Punicello an, legte seine Hände auf die schmalen, hölzernen Schultern und sagte langsam,
weil du mir gehörst, darum bist du für mich wichtig.
Noch nie hatte jemand Punicello so angeschaut, schon gar nicht sein Schöpfer. Er wusste nicht, was er sagen sollte.
Jeden Tag habe ich gehofft, dass du kommst, sagte Eli. Ich bin gekommen, weil ich jemand getroffen habe, der keinen Aufkleber hat, sagt Punicello. Ich weiß, sie hat mir schon von dir erzählt. Warum bleiben die Aufkleber an ihr nicht haften? Der Holzschnitzer sprach ganz sanft, weil sie beschlossen hat, dass es wichtiger ist, was ich über sie denke, als was die anderen denken. Die Aufkleber haften nur, wenn du es zulässt. Was? Die Aufkleber haften nur, wenn sie für dich wichtig sind. Je mehr du meiner Liebe vertraust, desto weniger bedeuten dir die Aufkleber der anderen. Ich glaube nicht, dass ich das verstehe, meinte Punicello. Eli lächelte. Das kommt noch. Das dauert ein bisschen. Du hast viele Aufkleber. Komm einfach jeden Tag zu mir, damit ich dich daran erinnern kann, wie wichtig du mir bist. Eli hob Punicello von seinem Arbeitstisch und stellte ihn auf den Boden. Denk dran, sagte Eli, als der Wemming durch die Tür ging. Du bist einmalig, weil ich dich gemacht habe, und ich mache keine Fehler. Punicello blieb nicht stehen, aber in seinem Herzen dachte er, ich glaube, er meinte ernst. Er meint es ernst. Und als er das dachte, fiel ein Aufkleber zu Boden. Wir können jeden Tag zu Gott zurückkehren. Wir können jeden Tag bei ihm in der Werkstatt sitzen und jeden Tag einfach uns anhören, wie sehr er uns mag. Wir können das tun, indem wir für ihn was tun. Wir können das auch tun, indem wir einfach nichts tun. Wir können das tun, wie wir wollen. Wir können das mit Leistung tun, wir können das ohne Leistung tun. Und egal, wie wir es tun, er wird uns jeden Tag sagen, wie wertvoll wir sind. Alleine, wenn du jetzt darüber nachdenkst, sollten ein paar Aufkleber von dir wegfallen. Sollte so ein kleines Seufzen aus deinem Mund kommen, aus deinem Herzen kommen, ein kleines Lächeln deinen Mund umspielen und ein kleines bisschen Sorglosigkeit wieder in dein Herz einziehen. Lass uns aufmachen heute Morgen. Lass uns unseren Schöpfer neu suchen. Lass uns nicht gucken, was andere über uns denken. Lass uns gucken, was er über uns denkt. Wir haben alle gute Zeiten erlebt, wir haben alle schlechte Zeiten erlebt. Ich weiß nicht, in welcher Zeit du jetzt steckst. Deine Leistung wird dich nicht voranbringen, dein Jammern aber auch nicht. Voranbringen wird dich, weil du weißt, dass du geliebt bist. Und diese Liebe kann dir nur einer geben. Menschen werden immer wieder an den Punkt kommen, dass sie uns Liebe versagen, weil wir vielleicht nicht genug Leistung gebracht haben. Aber Gott wird uns seine Liebe nie versagen. Lass uns aufstehen und ein Gebet sprechen. Und wenn du dich neu Gott weihen möchtest und sagen, ich möchte an deiner Liebe neu teilhaben, ich möchte neu erleben, wie du mich liebst, dann leg einfach mal symbolisch deine Hand so auf dein Herz und dann sag, möchte es gar nicht hören, sag einfach in deinem Herzen, dass du dich wieder aufmachst und zu ihm zurückkommst. Und wer dann noch will, der kann gerne noch ein Gebet sprechen. Danke, Vater, dass selbst wenn unser Herz uns verdammt, du es nicht tust.